So, wir sind also bei Hesekiel. Ich habe deutlich gemacht, was die Hauptbotschaft ist. Es geht um die Verherrlichung Gottes in der Welt. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Immer wieder dieser Refrain im Buch Hesekiel. Lass uns jetzt mal aufschlagen, das Kapitel 36. Kapitel 36. Die Zuspitzung dieses Themas, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, das findet sich in diesem Kapitel. Und, wie sollte es anders sein, auch die Zuspitzung bzw. die Verheißung des neuen oder des fleischernen Herzens, wie Hesekiel das sagt. Ja, Hesekiel spricht also auch nicht von einem beschnittenen Herzen, sondern er spricht von einem fleischernen Herzen. Hesekiel Kapitel 36 ist ein Gesamtkunstwerk, besonders die Verse 16 bis 38 bilden eine Einheit mit wiederum einem besonderen Aufbau, mit einer besonderen Struktur, die sehr ähnlich der Struktur aus 5. Mose 30 ist. Das mal nur nebenbei. Lass uns jetzt mal dieses Kapitel zusammen lesen. Kapitel ab Vers 16 bis 21 erstmal. Ich muss es jetzt aufschlagen. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, als das Haus Israel in seinem Land wohnte und sie es mit ihrem Weg und mit ihren Taten verunreinigten, so dass ihr Weg vor mir war wie die Unreinheit einer Frau in ihrer Monatsblutung, da goss ich meinen Zorn über sie aus wegen des Blutes, das sie im Land vergossen hatten und weil sie es durch ihre Götzen verunreinigt hatten. Ich zerstreute sie unter die Heidenvölker und sie wurden in die Länder versprengt. Ich richtete sie entsprechend ihrem Weg und entsprechend ihrer Taten. Ja, das Volk hat nicht Gottes Ehre in der Welt wiedergespiegelt. Nein, sie haben den Bund gebrochen. Gott hat sie dafür gerichtet, so wie er es gesagt hat. Exil, Versprengung, Zerstreuung. Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte: Das ist das Volk des Herrn. Sie mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Merkt ihr was? Sie haben im Land durch den Gesetzesbruch Gottes Namen entheiligt und Gott musste sie richten. Und dadurch haben sie ein zweites Mal Gottes Namen entheiligt. Denn indem sie besiegt wurden und zerstreut wurden, haben alle gesagt: Ha! Der, ihr Gott, soll ein mächtiger Gott sein, der konnte sein Volk gar nicht bewahren. Man könnte sagen, Gott hat sich selber in ein Dilemma hineingeführt. Ja? Sein Name wurde doppelt entheiligt von seinem Volk. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 22 bis 23. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr: Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Ha? Es geht um Gott. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der von den Heidenvölkern entheiligt worden ist, vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Also Gott wird seinen Namen wieder heilig machen, damit sie was? Erkennen, dass Gott der Herr ist. Sie haben gedacht, ach, der ist ja überhaupt nicht mächtig, dieser Yahweh. Und sie sollen erkennen, er ist der Herr über die ganze Welt. Und jetzt geht es weiter. Wie wird diese Verherrlichung, die Heiligung Gottes durch geschehen? Sie geschieht durch die Rettung seines Volkes. Lasst uns die Verse 24 bis 38 lesen, oder jedenfalls erstmal die ersten. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. In Klammern, ich will euer Herz beschneiden. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wieder das, ne? Ich verändere euer Herz, ich gebe euch ein neues Herz und das wird dann die Grundlage sein, dass ihr auf einmal nach meinen Gesetzen leben werdet. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Bundesformel, ja? Das wird dann der erfüllte Bund sein. Und ich will euch befreien von allen Unreinheiten, ich will dem Korn rufen und es vermehren und es keine Hungersnot wird es mehr geben und kommen. Und jetzt werden alle möglichen Segensverheißungen verheißen, Bilder des Segens Gottes. Und am Ende wird das abgeschlossen mit einem Refrain, wo Gott nochmal sagt, nicht um euretwillen, um meinetwillen mache ich das. Ja? Also Gott, die Verherrlichung Gottes durch die Rettung des Volkes. Wie geschieht das? Die Rettung aus Gefangenschaft, aber nicht nur das, die Vergebung der Sünden, ein neues fleischernes Herz. Das wird bewirken, dass das Volk gehorsam ist und Liebe zu Gott hat und dann folgt der überfließende Segen. Und das Ziel des Ganzen ist die Verherrlichung Gottes in der ganzen Welt. So wird die ganze Welt erkennen, dass Gott Gott ist. Sie werden Gott erkennen, dass er der Herr ist. Nochmal zusammengefasst, wenn die Menschen Gott als Herrn erkennen, heiligen sie ihn. Erkennen ist mehr als nur zu wissen, es gibt einen Gott. Das heißt, sie geben ihm die Ehre, die ihm gebührt. Denn sie haben erkannt, dass Gott der souveräne Herr der ganzen Welt ist und dass alle Hoffnungen der Menschen allein in ihm und in seiner Gnade liegen. Die Errettung wird geschehen, nicht um des Volkes willen, sondern um Gottes heiligen Namens willen. Lest das mit mir zusammen. Durch die Errettung, die allein von Gott ausgeht und für die das Volk nichts selbst tun kann und muss, wird sein Name in aller Welt geheiligt und verherrlicht. Durch diese Grundlage ist die zukünftige Errettung des Volkes sichergestellt. Das ist so herrlich. Das ist der Trost, das ist Heilsgewissheit. Ja? Denn sie hängt nicht vom Volk ab, sondern von Gottes Heiligkeit. Gott ist vollkommen heilig und weil es davon abhängig ist, wird unsere Errettung vollkommen sicher sein. Ja, von ihr wird sie sogar eingefordert. Die Verherrlichung Gottes ist somit auf wunderbare Weise mit dem Segen und der Rettung des Volkes verbunden. Gott verherrlicht sich in der Welt, indem er sein Volk rettet und ihm Leben schenkt. Und darum haben wir die Darstellung der größtmöglichen Verherrlichung Gottes am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha sehen wir auf größtmögliche Art und Weise, wie stark der Mensch verloren ist, unsere Sünde. Gottes Sohn musste dort sterben, so schrecklich ist unsere Sünde. Und auf größtmögliche Art und Weise Gottes Herrlichkeit, seine souveräne Gnade und Liebe zu uns. Die ganze Weltgeschichte hat ihr Zentrum dort, in diesem Geschehen am Kreuz. Hesekiel verwendet eben nicht das Bild vom beschnittenen Herzen, sondern vom fleischernen Herzen und es wird die Radikalität der Veränderung deutlich. Ja, ihr habt ein Herz wie Stein und ich werde euch ein neues Herz geben, ein fleischernes Herz. Es ist ein empfindsames Herz, ein lebendiges Herz. Und diese Veränderung, dieses neue Herz wird kommen, durch was? Wie ist diese Verheißung eingerahmt? Durch die Reinigung von Sünden, da haben wir es wieder, ja? Ich werde heiliges Wasser über euch gießen, ja? Ich werde euch reinigen. Und das ist ein Bild, dieses heilige Wasser für den Geist Gottes. Übrigens, deshalb nehmen wir bei der Taufe Wasser. Das ist ein Bild, wie uns der Heilige Geist das Herz reinigt, so reinigt das Wasser uns äußerlich. Die Wirkung des Geistes wird dann nochmal ganz anschaulich extra geschildert im Kapitel 37, also im Kapitel nach dieser Bundesverheißung. Kapitel 37, das kennt ihr, könnt das aufschlagen. Da ist diese Vision, die Hesekiel hat, wo er dieses Feld voller toter Knochen sieht. Und Gott fragt ihn, können diese Knochen leben? Und Hesekiel ist schon weise und er sagt nicht gleich nein oder ja, sondern er sagt, du wirst es wissen. Und dann sagt Gott was? Sprich zu den Knochen, predige zu den Knochen. Und er fängt an zu predigen, er spricht zu ihnen und auf einmal bewegen die sich, die setzen sich zusammen. Wir merken wieder Gottes Wort, ja? Gottes Geist wirkt durch Gottes Wort, auf einmal passiert da was. Und dieses Bild, dass dann auf einmal diese Totengebeine sich bewegen, da kommen da Sehnen dran und Fleisch dran und am Ende werden sie sogar zu lebendigen Seelen, ja, sie werden angehaucht und dann kommt der Gottes Odem wieder in sie hinein. Das ist ein Bild, was Hesekiel jetzt erstmal dafür verwendet, um dem Volk zu sagen, die sind ja schon in der Gefangenschaft bei Hesekiel, ne? Sie sind ja schon in Babylon im Exil, zu sagen, es wird nach diesem Tod des Volkes wieder ein Leben geben, ihr werdet wieder zurückkehren. Das babylonische Exil ist nicht das Ende des Volkes. Es wird eine Zukunft geben, aber diese Zukunft wird noch weiter reichen als nur, dass ihr wieder zurückkehren werdet, sondern ihr werdet wirklich nicht nur zurück ins Land kehren, ihr werdet zurück zu Gott kehren. Lasst uns mal Hesekiel 37, 13 und 14 lesen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde, und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und ich werde es auch tun, spricht der Herr. Es geht mehr als nur die Rückkehr ins Land. Es geht darum, dass ihr meinen Geist habt und Gott erkennen werdet. Und das alles wird durch was geschehen? Durch die Reinigung des Herzens von der Sünde. Also wir haben immer wieder diese Eckpunkte, auch hier bei Hesekiel zusammen. Ja. Dieses reine Wasser, mit dem sie besprengt werden, ist ein äußerliches Zeichen für das innerliche Geschehen. Ja. Durch den Geist Gottes wird das Herz ausgetauscht, es wird von Sünde gereinigt. Mit anderen Worten, der Mensch wird von der Sünde, die sein Herz so weit prägt, dass es gegen Gott total verhärtet ist, versklavt. Gott wird das Herz des Menschen mit seinem Geist so radikal verändern, dass das alte, steinerne und verunreinigte Herz zugunsten eines neuen, fleischernen und reinen Herzens ausgetauscht wird. Durch das neue Herz, ja durch den Geist Gottes, wird der Mensch Gott erkennen und ihm gehorsam sein. Und wir fragen wiederum bei Hesekiel, ja, was ist jetzt mit dem Messias? Spricht der nicht auch irgendetwas über den Messias? Ja, das macht er natürlich. Interessanterweise wieder um diese Verheißung des neuen Bundes. Er sagt in Kapitel 34, Vers 11, ein neuer gerechter Hirte wird kommen. Das ist inmitten des Gerichts wird über die alten Hirten, die versagt haben. Er sagt, es wird ein neuer kommen, der wird es dann richtig machen. Kapitel 37, direkt danach, nach dieser Erneuerung, die verheißen wird, kommt dann eben auch die Verheißung dieses kommenden Königs. Mit ihm wird die Verheißung, die Erneuerung, der Bundeserneuerung kommen. Fassen wir das nochmal zusammen, den Propheten Hesekiel. Hesekiel verkündet das Gericht Gottes wegen der Sünden des Volkes, wegen dem Götzendienst. Die Abgötterei des Volkes liegt im steinernen, gegen Gott gerichteten Herzen begründet. Und darum kommt Hesekiel in der Zuspitzung seiner Botschaft auf das Thema der Veränderung des Herzens zu sprechen. Das Herz zu beschneiden heißt, das alte steinerne Herz gegen ein neues fleischernes zu tauschen. Und das wird durch den Geist Gottes und durch die Vergebung der Sünden betont. Und insgesamt darüber geht es Hesekiel darum, die Souveränität Gottes zu betonen. Ja, die Abhängigkeit des Volkes von Gottes Handeln, die wird von Hesekiel so stark akzentuiert, betont wie noch von keinem anderen. Schon Mose hat das deutlich gemacht, es geht um Gott. Aber Hesekiel macht das jetzt wirklich so deutlich wie kein anderer. Und er macht es eben deutlich, indem er sagt, dass Gott selbst und seine Verherrlichung der tiefste Grund und das Ziel seines herrlichen Heilshandelns ist. Ja, die Errettung des Volkes dient dazu, dass das Volk und alle Welt erkennen, dass Gott der Herr ist. Und wo finden wir das im Neuen Testament? Natürlich wiederum Jesus kurz vor dem Kreuz. Was betet er in seinem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vater, die Stunde ist gekommen, dass jetzt endlich alle Menschen errettet werden von ihrer Sünde. Ja, so wie es oftmals verkündet wird, ja, dass das letzte Ziel ist, Errettung. Nein, es ist nicht, das letzte Ziel ist nicht die Errettung des Menschen, sondern die Verherrlichung Gottes. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe dein Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Es geht um Gott. Und das beinhaltet die Errettung des Menschen, dass wir das ewige Leben haben. Was bedeutet, wir erkennen Gott. Ja, der Refrain von Hesekiel. Und damit kommen wir zum letzten Teil, zum den 12 kleinen Propheten. Einige Vorbemerkungen dazu. Die erste Vorbemerkung, vielleicht fragt ihr euch, was ist eigentlich mit dem Propheten Daniel? Warum habe ich den jetzt nicht mit dabei? Denn ich sage euch schon gleich, das Buch der 12, die 12 Propheten, das ist der letzte Teil. Daniel gehört zu den Schriften, nicht zu den Propheten. Ich habe euch das erst erklärt mit der hebräischen Bibel. Und in der hebräischen Bibel ist das Buch Daniel, gehört gar nicht zu den Schriftpropheten. Sondern es gehört mit zu den Schriften, ja, zu solchen anderen Büchern wie Ruth oder ähnliche Sachen. Und das merken wir ja auch, wenn wir Daniel lesen, der ist ganz anders. Ne? Da geht es ja um irgendwelche Geschichten von Daniel und seinen Freunden und dann um apokalyptische Sachen. Also der gehört nicht zu dem Teil der Propheten, darum übergehe ich den jetzt mal hier. Abgesehen davon enthält er trotzdem diese Botschaft. Ja? Das passt trotzdem. Und die zweite Vorbemerkung, wir werden nicht jedes prophetische Buch für sich, sondern die 12 als in sich zusammenhängende Bücher untersuchen. Es gibt ein ganz paar Indizien dafür, dass die 12 Propheten ein Gesamtwerk bilden. Das müsst ihr euch so vorstellen wie 12 Kapitel von einem Buch. Und dann wird es deutlich, wir haben ein großes Prophetenbuch Jesaja, dann kommt Jeremia, dann Hesekiel und dann kommt noch das Buch der 12. Und das haben die alten Rabbiner auch schon so gemacht. Die nannten es eben, das ist das Buch der 12. Und wenn wir diese Bücher untersuchen, merken wir, dass nur ein paar Hinweise, sie haben eine chronologische Reihenfolge. Teilweise werden die Themen der vorherigen Bücher aufgegriffen im nächsten und fortgeführt und weiterentwickelt. Sie sind durch verschiedene Stichworte miteinander verknüpft. Und Gott macht sozusagen deutlich, ja, diese Bücher bilden eine Einheit. Und das Besondere ist eben, dass an diesem Buch der 12 ist, dass sie nicht in eine einzelne Zeit hineinsprechen, sondern dass sie eben die ganze Zeit der Propheten abbilden. Ne? Wir haben Jesaja am Anfang, 100 Jahre vor dem Exil. Dann kommt Jeremia, die letzten 40 Jahre davor. Dann Hesekiel im Exil. Und dann haben wir das letzte abschließende Buch von Anfang bis nach dem Exil. Ja, von den ganzen Propheten, die zur Zeit Jesajas schon waren, Micha und so, bis zu den Propheten, die dann erst bei Esra und Nehemia waren, Sacharja, Haggai und so weiter. Also, man kann dazu noch mehr sagen. Ich betrachte es als ein zusammenhängendes Buch und es wird auch noch ein bisschen deutlicher werden. Was macht das Buch der 12 wiederum deutlich und das, was alle Propheten bisher deutlich gemacht haben? Keine innere Umkehr trotz Gerichts. Ja? Das Volk kommt nicht zur Besinnung. Gott hat gesagt, kehrt um, sonst kommt das Gericht. Dann kam das Gericht, immer noch nicht, keine Erkenntnis da. Übrigens auch so katastrophal bei Jeremia am Ende, wo dann wirklich das ganze Gericht eingetroffen ist und dann kommen übrig gebliebene Häuflein, kommen dann zu Jeremia und sagen, du Jeremia, jetzt ist hier was vorgefallen, hier wurden ein paar Leute umgebracht, wir haben Angst vor Nebukadnezar und vor der Besatzungsmacht, was sollen wir machen? Sollen wir nach Ägypten gehen oder sollen wir hier bleiben? Und wir wissen, wir haben nie auf dich gehört, aber jetzt hören wir auf dich. Sag uns einfach, was Gott uns zu sagen hat. Und dann sagt Jeremia, ich kann euch sagen, was Gott euch zu sagen hat, aber ihr hört trotzdem nicht auf mich. Ihr sollt nämlich hier bleiben und nicht nach Ägypten gehen. Und was sagen sie dann? Nee, das hat ja Gott nicht gesagt. Nein. Und am Ende kommt es sogar so, dass sie sagen, wir werden jetzt weiter der Himmelskönigin dienen. Wir machen das weiter wie bisher, denn da ging es uns noch gut. Also obwohl die gesehen haben, dass alles Wort für Wort eintraf, was Jeremia gesagt hat, ist die Reaktion dieses verhärteten Herzens, nö, wir machen es trotzdem so weiter. Ja, und das macht das Buch der 12 deutlich. Und natürlich finden wir dann auch im Buch der 12 immer wieder die Verheißung des zukünftigen Heils. Ja? Keine innere Umkehr trotz Gerichts, aber dann ja die Verheißung des zukünftigen Heils. Und das Thema der Umkehr des Volkes zu Gott und der Veränderung des Herzens durch das Eingreifen Gottes wird in diesem Buch dann vor allem am Anfang und am Ende behandelt. Das ist schon deswegen beachtlich, bedenkt man die Zeitspanne, die die kleinen Propheten abdecken. Ja, sie umfassen einen Zeitraum, der lange vor der babylonischen Gefangenschaft einsetzte, bis zur Heimkehr und Neuansiedlung des Volkes. Es wird dabei Folgendes deutlich: Selbst das schrecklichste Gericht Gottes über den Abfall des Volkes vermochte die Menschen nicht zur Besinnung und Umkehr zu führen. Zwar kehrten die Juden nach 70 Jahren Gefangenschaft wieder ins Land zurück, sie bauten auch den Tempel und die Stadt Jerusalem wieder auf, aber wenn ihr mal die Bücher Esra, Nehemia, Haggai, Sacharja, Maleachi lest, dann geht dort sehr deutlich hervor, dass sie sehr schnell wieder in Sünde fielen. So ähnlich wie Sintflut, Arche Noah. Vorher das menschliche Herz ist voller Sünde, nachher es ist immer noch so. 5. Buch, 29, Vers 3. Gott hat euch noch kein Herz gegeben, was wirklich Gott erkennen kann. Ne? Immer noch dieser Zustand. Also, die zweite Gefangenschaft nach derjenigen aus Ägypten, der zweite Exodus und der zweite Tempel veränderten das Herz der Menschen in keiner Weise. Wir haben immer noch dieses Problem. Also keine innere Umkehr trotz Gerichts. Wir haben hier Hosea, Kapitel 10, Vers 2. Das ist das erste Buch aus dem, das erste Kapitel aus diesem 12 Prophetenbuch. Ihr Herz ist falsch. Nun müssen sie ihre Schuld büßen. Er selbst zerbricht ihre Altäre, zerstört ihre Steinmale. Und dann Sacharja, ganz am Ende, also mit bei den Letzten. 7, Vers 12. Und sie machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr Zebaoth durch seinen Geist sandte durch die Propheten. Und Sacharja sagt dann, ihr seid immer noch so. Ja, euer Herz ist immer noch so wie Diamant. Also, noch immer galt der Aufruf zur Umkehr des Herzens. Ja, in Sacharja, in Joel. Noch immer war das gnädige Eingreifen Gottes die einzige Hoffnung für die Zukunft des Volkes. Gut, die Veränderung des Herzens durch das Wort, Geist und Vergebung. Ja, auch das sind wieder die drei Eckpunkte, die dann im 12-Prophetenbuch deutlich werden. Es wiederholt sich jetzt, aber einfach damit ihr merkt, es ist wirklich diese rote Linie. Es ist immer wieder das, was wir sehen. Und so hängt das eben auch alles zusammen. Die Veränderung des Herzens wird konkret von den Propheten Hosea, Joel, Zephania, Sacharja und Maleachi angesprochen. Also mehr am Anfang und am Ende. Der Begriff der Beschneidung kommt auch hier nicht vor. Auch hier wird der Zustand des Herzens vor und nach der Veränderung mit anderen Worten zum Ausdruck gebracht. Dennoch wird die Verbindung zur Verheißung der Beschneidung des Herzens deutlich. Gleich in den ersten Kapiteln des Propheten Hosea ist die Rede vom Gericht, aber auch von der Wiederherstellung des Volkes. Die Wiederherstellung des Volkes wird damit beginnen, dass Gott zum Herzen des Volkes reden wird. Das ist das Geniale. Auf diese Weise wird betont, dass die Initiative zur Umkehr des Volkes bei Gott liegt und durch das Wort erfolgt. Lass uns das mal aufschlagen. Hosea 2. Hosea 2, 16 bis 25. Mal gucken, was wir jetzt davon lesen. Hosea 2. 16. Siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen sollen, wie an den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus Land Ägypten gezogen sind. An jedem Tag wird geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Ne? Ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Ne? Steckt dahinter. Und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund entfernen und an ihren Namen soll nicht mehr gedacht werden. An jenem Tag will ich auch zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes, mit den Vögeln des Himmels, mit allem, was auf Erden kriecht. Und ich will Bogen und Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit, in Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da will ich antworten, ich will dem Himmel antworten und er soll der Erde antworten und die Erde wird antworten mit Korn, Most und Öl und diese werden Jezreel antworten und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk und es wird sagen, du bist mein Gott. Bundesform. Hosea 14, Vers 5, noch als letztes diesen Propheten aufschlagen, da sagt dann einfach Gott, oder ich habe es hier, braucht er nicht aufschlagen, ich habe es hier, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen gewendet. Ja, Gott macht wieder deutlich, ich werde sie heilen, ich werde sie von der Abtrünnigkeit heilen. Joel. Die Veränderung des Herzens durch das Wort, Geist und Vergebung immer noch, ne? Das sind diese drei Punkte. Joel, Kapitel 2, 12 bis 17, Aufruf zur Buße. Kapitel 2, 18 bis 27, dann die Verheißung der Rettung und Gotteserkenntnis. Also ihr werdet Gott erkennen. Kapitel 3, 1 bis 5, Rettung und Gotteserkenntnis durch was? Die Ausgießung des Geistes. Ja, wenn wir das mal aufschlagen, ihr kennt diese Stelle, die dann, wer zitiert diese Stelle im Neuen Testament in einer ganz berühmten Predigt? Ha? Wo geht es um die Ausgießung des Geistes? Pfingsten, oder? Und dort, was macht dann Petrus, der die Predigt hält? Er zitiert Joel, ja? Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, über eure Söhne, eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Auch über die Knechte und über die Mägde will ich an jedem Tag meinen Geist ausgießen. Und so weiter, ja? Zephania, Kapitel 3, 9 bis 20. Zephania. Dann immer schwieriger, den Propheten zu finden. Nach Nahum, ne? Zephania 3, 9 bis 20. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen, ja? Das Zeichen für die Sünde und für das sündliche Herz sind was? Unreine Lippen. Was sagt Jesaja, als er berufen wird? Herr, ich nicht, denn ich bin ein Name mit unreinen Lippen, von einem Volk mit unreinen Lippen. Zeichen für die Sündigkeit. Und hier, ich will euch reine Lippen geben. Von jenseits der Ströme Kusch wird man meine Anbeter, die Töchter meiner Zerstreuten, mir als Opfergabe darbringen. Ja, auch die Heiden kommen. An jedem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen all deiner Taten, mit denen du gegen mich, mit denen du dich gegen mich vergangen hast, denn dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinwegtun und du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig bleiben, das wird den Namen des Herrn vertrauen, auf den Namen des Herrn vertrauen. Bis wohin habe ich gesagt? Bis 20. Vielleicht nochmal der 20. Vers. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde, denn ich will euch zu Ruhm, zu Ehren bringen unter allen Völkern der Erde. Und wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Dieses Wort wenden ist wieder dieses Schuf, dieses Umkehren. Ich werde euch umkehren. Ich werde euch zu mir zurückbringen. Kommen wir zum nächsten, Sacharja. Wie bereits Joel verheißt Sacharja auch die Ausgießung des Geistes zur Zeit der zukünftigen Wiederherstellung Israels. Er nennt dann den Geist der Gnade und des Gebets. Und mit der Ausgießung des Geistes ist wiederum was verbunden? Die Vergebung und Reinigung von Sünden. Was sagt die Uhr? Wir lassen das jetzt mal, die Stellen nachzuschlagen. Das könnt ihr gerne machen. Ich gebe euch die PowerPoint-Präsentation und auch meine Notizen. Lasst uns weitergehen zu Maleachi. Da wollen wir jetzt nochmal reinschauen. Die letzte Erwähnung des Herzens und seiner Veränderung findet sich wo? Im letzten Propheten im Alten Testament in Maleachi. Ja? Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber lest mit mir mal die letzten Worte des Alten Testaments, wo es um diese große Sache geht, der Veränderung des Herzens, damit Gott und Mensch zusammenkommt, die Bundesformel erfüllt wird. Malachi Kapitel 3, Abvers 22. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf den Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzung und den Rechte. Also ja, nochmal der Rückblick auf die Vergangenheit, auf das Gesetz. Siehe, ich sende euch den Boten Elia, also der hier gemeint ist, hier der Johannes der Täufer, der Vorbereiter Jesu, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Also, hier geht es um was? Um das Herz. Hier geht es um Versöhnung. Hier geht es um eine Veränderung des Herzens. Damit endet das Alte Testament. Auch bei Malachi ist kein ausdrücklicher Bezug auf die Verheißung der Beschneidung des Herzens gegeben. Aber es wird deutlich, dass durch das Wirken dieses Propheten das Herz eine Wandlung durchmachen wird. Im Kontext der Verheißung des kommenden Tages des Herrn, kommt dann nochmal Vers 19, geht es bei dieser Wandlung nicht nur um einen Versöhnungs- und Einigungsprozess im Volk, sondern auch um die Zuwendung zu Gott und um den Gehorsam zu seinen Geboten. Lest nochmal Kapitel 3, ab Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, das ist der Tag des Herrn, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihr weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und so weiter. Und nochmal ein Stück weiter davor, Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten wird. Okay, da kommt also dieser Vorbote, dieser Elia, dieser Johannes der Täufer. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Dann kommt also Gott selber. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Okay, dieser Bote jetzt hier ist nicht der Bote, der da vorkommen wird, sondern ein anderer Bote. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Also hier ist die Rede vom Messias, ne? Der kommen wird zu seinem Tempel. Und das alles wird, muss man im Zusammenhang sehen, und da wird es eben deutlich, ja, so endet das Alte Testament, mit der Verheißung von Jesus, mit der Verheißung der Veränderung des Herzens. Und wir wollen auch hier wieder fragen, was ist mit dem Messias in dem Buch der 12? Wie bereits bei den großen Propheten gesehen, wird hier ein König verheißen, und dieser König ist wiederum eng mit der zukünftigen Heilszeit verbunden. Der Messias wird das Volk retten und in Frieden und in Gerechtigkeit in Ewigkeit regieren. Hier habt ihr ein paar Stellen dazu. Aus Micha, Habakuk, Sacharja, Haggai, Malachi. Fangen wir mal mit Micha an. Indem der Prophet Micha von der Demütigung des damaligen Königs in Jerusalem ausgeht, ja, das Gericht über den damaligen König, verheißt er, dass aus dem kleinen Bethlehem ein zukünftiger Herrscher kommen soll. Ja, du Bethlehem bist nicht die geringste unter den Städten. Und dieser Herrscher, der durch Gottes Kraft über die Feinde siegen und über sein Volk im Frieden herrschen wird, davon ist die Rede. Der zukünftige König wird also an der Errettung des Volkes mitwirken. Habakuk spricht ebenfalls von einem zukünftigen König und verwendet dabei nicht nur den Begriff Messias für den König, sondern bringt ihn auch wie Micha in direkte Verbindung mit der Errettung des Volkes. Haggai richtet eine besondere Verheißung an Zerubabel. Ja, Zerubabel ist ja der Nachkomme Davids. Das ist jetzt der noch in der Linie ist. Gott will ihn nehmen und zu seinem Siegelring machen. Diese Verheißung erfüllt sich in dem Nachkommen Zerubabels. Zumal im Kontext von einer Art endzeitlichen Gericht die Rede ist. Also er geht dann über den Zerubabel und seine Zeit hinaus. Auf die letzte Zeit. Der Spross wird in Verbindung... Also Zerubabel ist sozusagen nur ein Vorläufer des wahren Messias. Und jetzt schlagen wir nochmal auf die Stelle aus Sacharja, Kapitel 3. Denn Sacharja spricht hier wieder wie Jeremia und wie Jesaja von einem Spross und auch von einem Knecht. Aber auch von einem König. Und dieser Spross wird in Verbindung mit einem besonderen Stein gebracht und der wird wiederum in Verbindung mit der Vergebung der Sünden gebracht. Zacharja 3. Bis 9. Höre doch, Jeschua, du Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr Männer, die als Zeichen dienen, denn siehe, ich lasse meinen Knecht, Spross genannt, kommen, denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet, siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. Ja, und klar, der Stein des Anstoßes, der Eckstein, Jesus, durch den dann die Sünde vergeben wird. Also, zusammengefasst stellen wir fest, auch bei den 12 kleinen Propheten ist die Verheißung der Vergebung der Schuld und der Veränderung des Herzens direkt mit dem Kommen des Messias verbunden. Das Neue Testament macht dann deutlich, dass dieser Spross aus Bethlehem, wie Micha sagt, dieser Nachfahre des Zerubabel, dieser verheißene König, niemand anderes ist als Jesus Christus. Er ist es, der die Strafe für unsere Schuld trug und durch sein Wort, seinen Geist und seine Vergebung unser Herz verändert. Wenn man die 12 kleinen Propheten als etwas in sich Zusammenhängendes erkennt, wie es in der Einleitung von mir angedeutet wurde, erfasst man, dass das Thema der Veränderung des Herzens in der Gesamtbotschaft der 12 kleinen Propheten zentral ist. Einerseits wird das an der grundlegenden Bedeutung der Veränderung des Herzens für die Erneuerung des Bundes deutlich. Ja, alle Verheißungen der Gnade können nur in Erfüllung gehen, wenn zuvor das verstockte Herz des Menschen so verändert wird, dass es Gott erkennt und ihm gehorsam ist. Andererseits wird die Veränderung des Herzens vorrangig am Anfang und am Ende des Buches der 12 kleinen Propheten behandelt. Und auf dieser Weise prägt diese Botschaft das ganze Buch. Ja, es bildet den Rahmen für alle Aussagen, die ihr in diesem Buch findet. So, Schlussfolgerung. Und damit meine ich jetzt die Schlussfolgerung für alle Propheten und Mose. Ja, ich komme also jetzt zum Schluss. Jetzt solltet ihr nochmal versuchen, euch zu konzentrieren, dass wir nochmal die Zusammenfassung hinbekommen. Also es war meine Absicht aufzuzeichnen, welchen enormen Einfluss das 5. Buch Mose und besonders die Verheißung der Veränderung des Herzens und des neuen Bundes für die Propheten hat und darüber hinaus für alle anderen biblischen Bücher. Ihr könnt das auch durch die anderen biblischen Bücher so verfolgen. So. Wo habe ich das jetzt? Bereits Mose machte deutlich, dass das Volk Israel ein unlösbares Problem hatte. Der Grund für das stetige Versagen und Ungehorsam des Volkes war sein unbeschnittenes Herz. Das Volk war nicht in der Lage, Gott zu erkennen und sein Gesetz zu befolgen. Ich gehe nochmal hier zurück, damit euch diese Folie nicht verwirrt. Durch die Verheißung der Beschneidung des Herzens machte Gott deutlich, dass nur er das Wesen des Menschen verändern kann und wird. Auf welche Weise Gott das Herz verändern will, wurde im 5. Buch Mose nur angedeutet, nämlich in den Versen danach, Kapitel 30, Vers 11 bis 14. Da spricht Gott davon, dass mein Wort euch nahe sein wird in eurem Herzen und in eurem Mund, dass ihr es tun könnt. Ja? Ihr müsst nicht sagen, wer wird auf den Himmel gehen, wer wird und übers Meer reisen, um uns das zu holen und zu verstehen zu lassen. Nein, es wird euch nahe sein. Durch die fundamentale Veränderung des menschlichen Herzens wird Gott den Bund, den das Volk durch seine Sünden gebrochen hat, erneuern. Über das Gericht hinaus wird somit durch 5. Mose 30 ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft eröffnet. Und auf diesen hoffnungsvollen Blick, der über das Gericht hinausgeht, gehen dann eben die Propheten drauf, ja. Diese Blickrichtung wird von ihnen aufgenommen. Und dies geschieht eben nicht nur am Rande ihrer Verkündigung, sondern wie wir sehen konnten, es war die Verheißung der Beschneidung des Herzens ein bestimmendes Element. Auch wenn die Propheten oftmals mit anderen Worten und Bildern dieses zukünftige Geschehen beschreiben, die Verbindung mit 5. Buch Mose 30 ist offensichtlich. Und jetzt komme ich hierzu, nicht nur das fünfte Buch Mose, sondern auch die späteren Propheten finden die Zuspitzung ihrer Botschaft jeweils in der Verheißung des beschnittenen Herzens und in der erneuerten Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk. Es geht um die Offenbarung, um die Verherrlichung Gottes durch sein Heilshandeln, das sich vor allem in seinem Handeln am menschlichen Herzen kundgibt. Die Beschneidung des Herzens durch Gott ist somit eine grundlegende Wahrheit, die die einzelnen Bücher der Heiligen Schrift in eine enge Verbindung bringt. Jedes Buch greift auf seine Weise die Verheißung aus dem fünften Buch Mose auf und entfaltet sie. Dabei setzen die Propheten unterschiedliche Schwerpunkte. Also wir sehen den Offenbarungsfortschritt von Prophet zu Prophet. Und ich will jetzt nochmal kurz durchgehen. Jesaja, damit haben wir angefangen. Jesaja verbindet in seinen Prophetien sehr viele neue Elemente der Beschneidung des Herzens. Er geht auf den Geist Gottes ein. Er spricht von seiner Wirkung auf das Herz des Menschen. Er verkündigt das Heil für die Heiden, die Vergebung der Sünden. Er spricht von Zion und vom Messias. Diese Themen werden euch auch von den anderen Propheten aufgegriffen. Dennoch geht kein anderer Prophet so ausführlich auf die Bedeutung des Messias ein für die Beschneidung des Herzens. Ja, also dass die Bedeutung des Messias für die Beschneidung des Herzens, das ist so der Hauptpunkt bei Jesaja. Weil der Messias der Mittler des Wortes und des Geistes ist, wird er maßgeblich an der Erfüllung dieser Verheißung beteiligt sein. Jeremia. Der Schwerpunkt bei Jeremia liegt bei der Veränderung des Herzens durch das Wort Gottes, was eben im 5. Mose 30, 10 bis 14 zu diesem Thema angedeutet wird, greift Jeremia in seiner Verheißung des neuen Bundes auf und er führt es aus. Gott wird das Gesetz auf das Herz des Menschen schreiben und so wird es einen wirkungsvollen und prägenden Einfluss auf den Menschen haben. Gerade dadurch wird der Mensch dem Gesetz Gottes gehorsam sein und so in der Bundesgemeinschaft mit Gott bleiben. Jeremia geht an dieser Stelle auch auf die Vergebung der Sünden genauer ein, die eben die Grundlage ist dafür, dass Gott sein Gesetz in das Herz schreiben kann. Ja, also Jesaja ist der Messias, Jeremia das Wort Gottes. Kommen wir zu Hesekiel. Hesekiel verbindet diese Wahrheiten mit dem wiederholten Hinweis auf das Wirken des Geistes Gottes. Ja, die Wahrheiten der Vergebung der Sünden, der Veränderung des Herzens, geht jetzt bei ihm der Schwerpunkt auf den Geist Gottes, der das Herz von Unreinheit reinigen wird. Den Schwerpunkt legt der Prophet jedoch auf die Heiligung und auf die Verherrlichung Gottes. Durch sein ganzes Buch hindurch und vor allem bei der Verheißung der Veränderung des Herzens weist Hesekiel darauf hin, dass der eigentliche Grund und das höchste Ziel des Heilshandelns Gottes ist, Gott selbst wird dadurch seinen Namen vor den Augen aller Völker heiligen. Alle Menschen werden durch die innere und äußere Erneuerung des Volkes erkennen, dass Gott der Herr ist. Also was 5. Buch Mose angefangen hat zu verheißen, das wird durch Hesekiel zu einem Höhepunkt geführt. Es geht um Gott. Und zuletzt noch die 12 kleinen Propheten. Befragt man die 12 kleinen Propheten, so wird man feststellen, dass die Verheißung der Veränderung des Herzens auch hier prägend ist. Ja, alle anderen Themenbereiche werden auch angeschnitten, wie bei den großen Propheten, im geringeren Maße. Aber dadurch, dass es eben gerade die Klammer, den Rahmen für dieses Buch bildet, wird deutlich, dass auch die 12 Propheten auf 5. Buch Mose auf dieser Verheißung aufbauen. Und wenn wir das alles jetzt zusammenfassen, können wir die Beschneidung des Herzens, die Veränderung des Herzens, die Errettung des Menschen, wenn ihr so wollt, definieren. Ja? Das mache ich hier in 2 längeren Versen. Lest das mit mir mit. Die Beschneidung des Herzens bewirkt, dass der Mensch Gott liebt und seinen Worten folgt. Sie wird durch die Reinigung von Sünden und durch das Wort und den Geist Gottes vollzogen, die auf eine neue und beständige Art und Weise, nämlich von innen her, das menschliche Wesen prägen werden. Diese Beschneidung ist somit die Grundlage der zukünftigen Bundeserneuerung, die zu einer ewigen und unzerbrechlichen Bundesgemeinschaft zwischen Gott und seinem erwählten Volk führen wird, das dann aus Juden und Heiden bestehen wird. Das ist ein langer Satz, aber dort ist es konzentriert zusammen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Messias. Der Messias wird durch sein Wirken zur Erfüllung der Verheißung der Beschneidung des Herzens beitragen und im neuen Bund im Auftrag Gottes über das Volk herrschen. Das Ziel der Beschneidung des Herzens ist die Verherrlichung Gottes. Gott verherrlicht sich, weil er der alleinige Retter seines Volkes ist und weil er es aus der Gnade, aus Gnade errettet. Das Volk wird Gott verherrlichen, weil es durch die Beschneidung des Herzens Gott liebt und im Gehorsam zu seinen Geboten lebt. So, und das alles hat sich also erfüllt in Christus. Christus sagt selbst, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Versteht ihr, nicht nur einzelne Verheißungen, einzelne Bilder, einzelne Typusse, sondern die große Hauptbotschaft, die sich durch das ganze Alte Testament zieht. Wenn man die verstanden hat, Bundesformel, Ziel des Allen, dass Gott und Gottes Volk zusammen ist, durch die Veränderung des Herzens, durch den Messias, dass alles, wer das erkennt, kommt zu Christus. Was schreibt Paulus im 2. Korintherbrief? Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Was? Gott zum Lob. Es geht um Gott. Und wir können jetzt durch das ganze Neue Testament durchgehen. Ja, überall lesen wir von dieser, wie diese Erfüllung konkret beschrieben wird. Ich will nur eine Stelle mit euch konkret lesen. Die könnt ihr aufschlagen, und zwar Kolosserbrief, weil es dort so sehr deutlich wird. Kolosser 2, 11 bis 15. Und mit allem, was ihr jetzt wisst, werdet ihr diese Stelle nochmal ganz anders lesen. Kolosser 2, 11 bis 15. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ableben des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Die Beschneidung des Christus ist ein Bild, dass er vom Volk abgeschnitten wurde. Er ist aus der Stadt herausgeschleift worden, auf Golgatha gekreuzigt worden. Die Beschneidung durch Christus ist ein Wortspiel. Sein Opfertod ist hier gemeint. Vers 12. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt worden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Ja, die Taufe als ein Zeichen des neuen Bundes. Hier ist das erfüllt, von dem das ganze Alte Testament spricht. Vers 13. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Ja, tot in Sünden und der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Da war nichts, was ich hätte für Gott entscheiden können. Was ich hätte von sich aus umkehren können. Es war tot. Und das ist die Unbeschnittenheit des Fleisches. Und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen, ja, das 5. Buch Mose, alle Bücher des Gesetzes, gegen uns gerichtet war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Wie hat er den Teufel und alle seine Mächte entkleidet? Indem er den Teufel die Macht, das Werkzeug, die Waffe aus der Hand genommen hat, mit der er gegen uns vorgegangen ist. Und was war das? Der Schuldbrief gegen uns. Der Teufel geht mit dem Schuldbrief vor Gott und sagt, hier, das sind Sünder, die stehen unter dem Gericht, dort steht es, 5. Mose. Und Jesus hat diesen Schuldbrief genommen und ans Kreuz genagelt. Das war die Beschneidung des Herzens. Das ist die Erfüllung aller Verheißung am Kreuz durch Christus. So, wenn wir das sehen und wenn wir diese herrliche Verheißung sehen, ihr werdet dann vom Herzen geschnitten sein, ihr werdet dann Gott lieben und ihm folgen, ihr werdet das Gesetz vollkommen erfüllen, dann bleibt am Ende eine Frage natürlich. Welche Frage ist das? Was sagt das Neue Testament über die Spannung, dass einerseits von der Erfüllung der Verheißung der Beschneidung des Herzens durch Christus die Rede ist und andererseits die Mitglieder der neuen Bundesgemeinschaft bzw. des Volkes Gottes noch immer sündigen, obwohl sie doch Gott erkannt haben und an ihn glauben? Wir glauben doch an Gott. Wir haben ihn doch erkannt. Wir dürfen doch wirklich teilhaben an der Erfüllung der Verheißung. Aber irgendwie noch nicht ganz. Denn wir sind immer noch nicht so, dass wir Gott von ganzem Herzen immer lieben, dass wir alle seine Gebote vollkommen erfüllen. Also das ist die Frage, die noch bleibt. Warum ist es jetzt noch nicht vollkommen erfüllt? Und die Antwort, kurz gefasst, die das Neue Testament gibt, lautet: Die Christen haben in Christus die volle Erfüllung aller Verheißungen. In Christus haben sie die Vergebung der Sünden. In ihm sind sie Kinder Gottes. Durch seinen Geist und sein Wort können sie Gott erkennen und an ihn glauben. Durch seine Kraft werden sie für immer mit Gott verbunden bleiben. Durch Gottes Wort und durch seine Liebe zu den Seinen können sie ihm auch nachfolgen. Andererseits ist es deutlich, ich mache das Neue Testament deutlich, dass wir, solange wir in dieser Welt leben, noch nicht den Zustand der Vollkommenheit erlangt haben. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7. So, diese Spannung, in der wir noch leben, dieses schon jetzt, aber noch nicht ganz, already not yet, soll keine leichtfertige Rechtfertigung für sündiges Verhalten sein. Ich glaube an Jesus, aber gut, ich kann nun mal nicht anders, deshalb sündige ich noch. Im Gegenteil, es soll uns umso mehr anspornen, im Glauben auf Christus zu schauen und ihm von ganzem Herzen nachzufolgen. Wisst ihr, Christus hat uns aus der Verlorenheit der Welt errettet. Das hieß aber nicht, dass er uns deswegen aus dieser Welt ganz herausnehmen will, sondern dass er uns in den Kampf gegen unsere eigene weltliche Gesinnung führt, also in unsere Heiligung. Und im Glauben zu wachsen und Christus ähnlicher zu werden, heißt, diesen Kampf in der Kraft Christi zu kämpfen. Schaut mal hier Philipper. Also der Kampf des Glaubens ist ein Zeichen unseres beschnittenen Herzens. Ja? Dass wir jetzt immer noch mit Sünde zu kämpfen haben und immer noch sündigen, ist nicht ein Zeichen, dass das vielleicht gar nicht stimmt oder dass Christus für mich nicht wirksam ist, was er am Kreuz getan hat. Nein, der Kampf, den wir jetzt spüren, ist ein Zeichen, dass unser Herz beschnitten ist. Christus hat uns dadurch ja in diesen Kampf hineingeführt. Was schreibt Paulus an die Philipper? 2, Vers 12. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ja, Kampf des Glaubens. Und dann, denn Gott ist, der an euch beides wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und was sagt dann Paulus über sich selbst? Kapitel 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Also selbst Paulus konnte nicht sagen, ja, ich bin schon ein Stück weiter. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und ich jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes nach in Christus Jesus. So, wir haben es geschafft. 3 vor 12. Vor 1. Habt ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen? Das war jetzt ziemlicher Föhn hier. Aber liegt euch jetzt noch was auf dem Herzen oder habt ihr gerade noch eine Frage dazu?
Also wenn man von Schuld und so weiter spricht, die der Mensch zu tragen hat, dann denkt man jetzt so nach dem, was du jetzt auch angemerkt hast und was Gott alles tut, naja, aber da kann ich doch gar nichts dafür, dass ich jetzt quasi schuldig gesprochen bin, wenn ich doch eh keine Möglichkeit habe, überhaupt irgendwie was richtig zu machen. Und besteht jetzt die Schuld einfach nur darin, dass ich von Gott getrennt bin und dass das einfach seine natürlichen Auswirkungen hat, die dann im Ehebruch oder was auch immer dann münden, also dass es ganz automatisch ist, indem ich in der Gottesferne lebe und dass das Problem meine Gottesferne ist und nicht, dass ich schlechte Dinge tue.
Also die Bibel macht einerseits deutlich, dass der Mensch nicht umkehren kann und nicht in der Lage ist, Gott gehorsam zu sein, wenn das, solange das Herz nicht beschnitten ist. Aber andererseits macht sie ganz klar deutlich, der Mensch ist schuldig, weil er gegen Gott rebelliert. Seine Verstocktheit gegen Gott, seine Rebellion gegen Gott, die bis in sein Wesen hineingeht, ist seine Schuld. kann man, die Bibel sagt nicht, du kannst ja nichts dafür, also wird dir das auch nicht zur Last gelegt, sondern Jesus rettet dich dann irgendwie, sondern nein, du bist schuldig aufgrund der Sünden, die du tust. Aufgrund der rebellischen Gedanken schon allein gegen Gott. Und das steht nebeneinander, ja. Wir sagen, es ist doch unfair. Gott sagt, ich habe alles gut geschaffen. Auch der Mensch war gut, aber er hat sich gegen Gott entschieden. Also der Mensch ist sündig aufgrund seines Wesens und aufgrund seines, oder er ist ungerecht, er ist sündig, er ist verloren aufgrund seines Wesens und aufgrund seiner Taten. Es ist die Sündigkeit in uns, aber es sind eben gleichzeitig dadurch natürlich unser Leben, unsere Taten. Also der Mensch geht nicht verloren, weil Gott unfair ist. Sondern der Mensch geht verloren aufgrund seiner Sünde. Und was der Mensch eben nicht einsehen will, ist, dass er so verloren ist. Ja, der Weg zur Rettung geschieht über Demütigung, Beschneidung, ja, Demütigung. Und der Mensch will sich nicht vor Gott demütigen. Aber das ist was Gott den Menschen deutlich machen will. Wenn du dich demütigst, wenn du dich erniedrigst, wenn du deine Schuld bekennst und erkennst, dann werde ich dich erheben. Okay, ich schließe dieses Seminar ab und zwar mit 5 konkreten Anwendungen für euch. Was soll man denn jetzt mit dieser ganzen Botschaft, die ich euch jetzt rübergebracht habe, die sich da durchs Alte Testament führt, anfangen? Die erste Anwendung: Lest und studiert das 5. Buch Mose. Die Zusammenhänge und die Botschaft dieses Buches werden euch helfen, den Rest der Bibel besser zu verstehen. Also gerade für die, die Theologie studieren und in der Gemeinde arbeiten, ne? Das ist ein Buch, was man, ich habe ja schon die anderen 4 Bücher Mose gelesen, hier wiederholt sich das doch nur. Ja. Was soll ich hier nochmal lernen? Ist mal schnell drüber geschlagen. Wo wird das Buch gepredigt? In welchen Gemeinden? Das 5. Buch Mose, das ist viel spannender, irgendwas aus dem 1. Buch Mose oder 2. Buch Mose. Das 5. Buch Mose hat kaum eine Bedeutung. Es ist das zentrale Buch, die Basis, die Kanonizität aller anderen Bücher dann festlegt. Alle Bücher, die sozusagen diesen heilsgeschichtlichen Rahmen, den das 5. Buch Mose absteckt, weiter fortentwickeln, sind in die Bibel hineingekommen. Und woher weiß ich, was in der Bibel, welches Buch zur Bibel gehört und was nicht? Wie Leute sich zusammengetan, ein bisschen geguckt, was machen wir, was nehmen wir? Gott selbst gibt den Maßstab für Kanonizität vor durch die 5 Bücher des Gesetzes, durch die Basis der Bibel, wo er Mose gesagt hat, schreib das auf, das bin ich, das ist mein Gesetz, das ist meine Offenbarung. Und das gibt sozusagen dann den Maßstab für die ganze Bibel vor. Also dieses Buch zu studieren, zu lesen und besser zu verstehen, ist unheimlich wichtig. Zweite Anwendung: Lasst euch nicht durch die eher trockenen, sich scheinbar ständig wiederholenden Gerichtsworte vom Lesen der Propheten abhalten. Das ist auch so ein Ding. Wir lesen die Propheten ungern, weil es langweilig ist. Die Gerichtsworte machen uns einerseits die unvorstellbare Größe unserer Sündigkeit bewusst. Das brauchen wir. Andererseits führen sie uns zur Verheißung der Gnade Gottes. Beides lässt uns das Werk Christi tiefer verstehen. Ich kann die Gnade Christi, ich kann das Geschehen am Kreuz nur wirklich richtig wertschätzen, wenn ich kapiere, welches Gericht auf der Sünde liegt, wie sündig und verloren der Mensch ist. Drittens, erkennt, worum es in eurer Errettung letztlich geht, um die Verherrlichung Gottes. Und dankt dem dreieinen Gott, dass er seine dem Mose gegebene Verheißung erfüllt hat und in Christi Heilzweck alles Notwendige zu eurer Errettung vollbracht hat. Ja? Wir sind nicht errettet worden einfach nur für uns, sondern für Gott. Ach, das war die letzte. Entschuldigung, das war's. Hier geht's weiter. Ne? Hier geht's weiter erstmal. Erkennt den Halsstreich und unbeschnitten den Zustand eures alten Herzens. Ihr seid oder wart aus euch selbst daraus nicht in der Lage, Gott zu erkennen und Christus anzunehmen. Dann lest und studiert das Wort Gottes betend, sodass Gott dadurch nach seiner Verheißung euer Herz verändert und immer mehr prägt. Ja, Gottes Wort ist mächtig, er will mit diesem Wort unser Wesen prägen und verändern, und so müssen wir das Wort lesen, erwartend, betend. Herr, verwende dieses Wort jetzt in mir, auch wenn ich jetzt müde bin und im Gottesdienst sitze und eigentlich lieber zu Hause sitzen wollte. Du kannst jetzt durch dieses Wort, dieser langweiligen Predigt von dem Typen, der gar nicht richtig gut predigen kann, trotzdem gebrauchen, um mein Herz und mein Leben zu ändern, in Ewigkeit. Gott, wenn ich jetzt mich aufgemacht habe, um dein Wort zu lesen, mir fallen fast die Augen zu und ich gebrauche es trotzdem. Dein Wort ist doch mächtig. Wirke in meinem Herzen. Ja? Und dann noch dieser letzte Punkt, den ich jetzt schon aus Versehen genannt hatte. Erkennt, worum es in eurer Rettung letztlich geht. Um die Verherrlichung Gottes. Amen.